Heute wird wieder gepuschelt.
Hey, wir sind Bianca
und Tamara und das ist unser
Schwestern-Podcast von und für Unternehmerinnen.
Und alle, die es noch werden wollen.
Melanie See ist Vermögensberaterin und Unternehmerin. Direkt nach der Matura startete sie ihren Weg in die Selbstständigkeit und fand sich in der Medienbranche wieder, als Redakteurin und Moderatorin bei TV und Radio. Ihren ursprünglichen Traum, Musical-Darstellerin zu werden, ließ sie hinter sich. Und genau dadurch öffneten sich neue Türen. Wie sie schließlich ihren Weg in die Finanzbranche fand und wie all diese Situationen zusammenhängen, erzählt sie euch in der heutigen Folge.
Alright, herzlich willkommen, liebe Melanie, dass du heute in unserem Podcast bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Mega, dass du heute da bist. Wir zwei kennen uns ja jetzt schon, ich glaube, so 2 Jahre oder was wird es vielleicht sein. Haben uns eigentlich über Instagram gefunden.
Ja.
Und ich finde es jetzt ganz lustig, dass wir heute da sitzen und gemeinsam eine Podcast-Folge machen, weil ich kann mich noch erinnern, als wir Kaffee trinken waren, dass du mir gesagt hast, weißt du, so ein Podcast zu zweit, das war ja eigentlich einmal was.
Ja, voll.
Also, glaube ich, haben wir es ganz gut manifestiert, weil jetzt sitzen wir heute da und quatschen wir mal. Und du begleitest mich jetzt nicht nur privat auch schon seit 2 Jahren, sondern auch im beruflichen Kontext, weil du bist ja, wie wir es schon kurz davor im Intro gehört haben, Finanz- und Vermögensberaterin. Außerdem ja noch Sängerin, dann bist du noch beim Radio, also du bist ja sowieso so ein Multitalent, ja. Und mich würde jetzt einmal interessieren, wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du heute Finanz- und Vermögensberaterin bist und dass du das auch selbstständig machst?
Also das ist eigentlich durch einige Umwege entstanden. Also bei mir war es nie so, dass ich mir dachte, boah, das ist mein Dreamjob und ich wollte das schon mit 10 werden oder so. Gar nicht. Das war überhaupt nicht auf meiner Liste. Das war überhaupt nicht in meinem Fokus. Aber das ist eigentlich ganz spannend. Ah, Radio war nie mein Ding so irgendwie. Es hat sich alles, was ich jetzt beruflich mache, irgendwie so ergeben. Ja? Weil mein Ding war eigentlich immer, ich will Musical-Darstellerin werden. Das war mein großer Lebenstraum. Hat dann nicht so sein sollen, ja. Und es haben sich dann einfach andere Türen aufgetan. Aber man muss schon sagen, was so ein bisschen, glaube ich, der Grundstein war, dass ich heute Finanzberaterin bin, ist, dass ich mich eigentlich relativ schnell selbstständig gemacht habe. Das heißt, ich bin eigentlich aus der Schule raus und habe mich selbstständig gemacht.
Ah, du hast das auch gleich, bist gleich reingestartet, das wusste ich gar nicht, schau.
Ja. Ich habe mich mit 19 selbstständig gemacht.
Boah, das erzählt sie mir erst heute.
Ja,
so feier ich erst.
Ja, hier bei heuer 10-Jähriges.
Wow, ja. Das ist ja crazy.
Ja, ich bin jetzt 10 Jahre selbstständig, richtig arg. Da wird auch noch einiges an Content kommen dann, weil ja. Man dachte, boah, 10-Jähriges, jetzt bin ich wirklich alt, gell?
Naja, du hast früh angefangen.
Aber ich habe früh angefangen, ja.
Das geht, ja.
Ja, voll. Und das war halt so eigentlich das, also in der Medienbranche ist es ja auch sehr häufig, dass man selbstständig ist. Ja? Moderatoren sind viel selbstständig und so war das auch bei mir. Also ich habe immer den Plan gehabt, eben Musical-Darstellerin zu werden und es ist halt nicht so einfach, dass man da einen Studienplatz kriegt. Und meine Mama hat gesagt, naja, bis du was zum Studieren hast, musst du etwas arbeiten. Und ich war so, okay, was mache ich jetzt? Wo suche ich meinen Job? Und dann war so, naja, Musical, Schauspiel, Fernsehen, das war so irgendwie so diese Assoziationskette und dann haben wir halt geschaut, irgendwie so, ja, kennst du wegen beim Fernsehen und naja, die Mama hat gemeint, vielleicht kannst du ein bisschen Kabeltrang helfen oder so, irgendwie so ein Praktikum beim Fernsehen, so ein bisschen Kabeltrang und dann habe ich beim Fernsehen angefangen, aber ich habe halt keine Kabeltrang, sondern ich war dann gleich in der Redaktion und dann bin ich in die Moderation reingerutscht so. Das ist alles so passiert.
Oh, ja, was war da alles so passiert? Das ist doch, wie passiert sowas einfach? Ich meine, das ist ja jetzt nicht, also wie bist du das angegangen?
Du, ich weiß es nicht. Ich habe an meinem 3. Tag, glaube ich, meinen ersten Bericht selber gemacht. Also ich bin so richtig ins kalte Wasser geschmissen worden dort. Habe mir das mal so angeschaut, bin da so ein bisschen mitgegangen eben in diesem Praktikum.
Aber was dann das wollte ich nämlich fragen, hast du dich also für einen Praktikumsplatz beworben oder?
Ja, beziehungsweise wir haben gesagt, ich brauche halt einen Job, bis ich einen Studienplatz habe. Das war mal so das Ding. Ich habe nicht gewusst, wie schnell das geht. Mhm. Ist es in den nächsten paar Monaten? Ist es erst irgendwann oder vielleicht nie? Ne? Und habe dann erstmal Praktikum gemacht dort beim Fernsehen damals in Oberösterreich. Die haben mich relativ schnell ins kalte Wasser geschmissen. Mhm. Hat der Chef gesagt, so, morgen machst du deinen ersten Bericht. So, okay. Das weiß ich nur, das war so ist Regionalfernsehen gewesen. Das ist, glaube ich, das, wo die Moderatoren halt schnell mal anfangen, sozusagen, ja, oder wo viele ihren Start quasi hingelegt haben. Und ich weiß nicht, das war irgend so ein Kunsthandwerksmarkt oder so. Und ich habe halt einen Fernsehbericht darüber machen müssen. Und so hat sich das dann entwickelt. Und ich habe dann auch viel Kulturberichte gemacht und was der Kuckuck was. Und irgendwie bin ich dann halt in die Moderation reingerutscht, das Kassner so, du machst nächste Woche die Wochenmoderation.
Also vor der Kamera direkt schon, oder wie?
So, ja, dann vor der Kamera. Und dann habe ich ja zum Moderieren angefangen. Und das mit dem Studienplatz hat dann nicht so sein sollen. Ja? Also ich habe dann zwar einen kurzen Umweg gemacht nach Hamburg, ich habe ja kurz Musical studiert sogar, hat dann aber nicht so passt und irgendwie bin ich dann zum Radio reingerutscht. Also es war auch eine Tür, die sich dann auf einmal so aufgetan hat, die ich nie am Schirm gehabt habe, weil das war halt ein Kollege vom Fernsehen damals, der angerufen hat und gesagt hat, du, ich hätte einen Job für dich, du willst nicht Radio machen. Und ich so, ja, eigentlich cool, ne? Warum nicht? Radio klingt cool, gute Musik, Fan. Und die haben mich zum Radio gebracht und es war so lustig. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber Radiomoderatoren, die müssen ja eben die Sendung auch selber fahren. Du warst eh schon mal im Radiostudio, ne?
Ja, ja, genau.
Die fahren ja die Sendung auch selber. Das heißt, die haben ja ein komplettes Mischpult und so. Mhm. Und das heißt Sendung fahren oder Studio fahren quasi. Und ich weiß nicht, bei meinem ersten Bewerbungsgespräch, wie ich beim Radio war, sagt er zu mir, ja, kannst du fahren?
Und der so, ja, ich war ein Führerschein. Ich kann ja gar nicht fahren.
Und ich so, ja, ich kann Auto fahren. Ne? Und ich so, was fahren? Und ich so, naja, Studio fahren, Studiotechnik. Und ich so, was muss man da machen? Ja. Ich habe keinen Tag, ich war vorher noch nie in einem Radiostudio und habe mich beim Radio beworben. Ne? Ich habe keine Ahnung gehabt, dass die das alles selber machen müssen. Mhm. Der hat dann gesagt, ja, du kannst reden und du kannst moderieren, das ist wunderbar, aber du musst das vorn lernen. Ne? Mhm. Und dann habe ich beim Radio Praktikum gemacht und so bin ich in das Ganze reingerutscht. Und auf einmal bin ich im Radiostudio gestanden. Ne? Ja. Du fragst jetzt, wie Finanzen da irgendwie Platz haben, oder?
Ja, auch vorher möchte ich aber eigentlich gerne wissen, weil man muss schon sagen, also ich glaube, dass man, du sagst, ja, da haben sich halt dann die Türen geöffnet, aber man muss schon innerlich auch so drauf sein, dass man bereit ist, dort rein zu gehen. Weil ich weiß so ein bisschen auch von dir mit der Musical-Geschichte, dass du das ja wirklich unbedingt wolltest.
Ja.
Und du hast da schon ein paar Sachen einstecken müssen, die sich nicht so gut angefühlt haben. Ja. Wie bist du denn damit dann umgegangen damals? Weil das ist ja schon nicht so einfach, glaube ich, wenn man für etwas so sehr brennt und da machen sich die Türen aber irgendwie nicht auf. Also ja. Wie hat sich das angefühlt und wie hast du das geschafft, dass du dann sagst, okay, aber wenn sich die Tür nicht aufmacht, dann nehme ich halt die aufgeht.
Das war schon eine zache Zeit und jetzt so rückblickend denke ich mir so, boah, bist du arg, dass du das alles gemacht hast. So, wie stark musst du eigentlich gewesen sein? Weil ich habe über 20 Aufnahmeprüfungen gemacht,
boah,
für Musical und Schauspiel. Und ich habe mir quasi 20 Mal ein Watschen abgeholt. Und es macht was mit dir, ja, wenn du jedes Mal ein Nein bekommst. Und es hast ja irgendwo trotzdem, ja, das ist nicht persönlich, aber irgendwie hast du trotzdem, du bist nicht gut genug. So, weil sonst wärst du genommen und es macht was mit dir einfach. Ja, gell? Und das war schon hart, aber ich wollte so unbedingt. Das Problem war halt, glaube ich, genau das, dass ich so verbissen war. Ja? Ich habe das halt nicht aus einer Leichtigkeit machen können. Und ich habe mir gedacht, es gibt ja nicht, dass so Leute hingängen, die sind voll unvorbereitet, die singen das da irgendwie runter und werden genommen. Und ich habe so akribisch dran gearbeitet. Ich habe ja auch ich habe dann jede Aufnahmeprüfung auseinandergenommen. Ich habe mir dann überlegt, an was kann es gelegen sein und was möchte ich das nächste Mal besser machen. Ich habe dann Ordner gehabt, ich habe das abgeheftet.
Wow.
Es war wirklich wild, ja. Und die letzte Aufnahmeprüfung, die ich gemacht habe, war Regensburg für Schauspiel. Und da war ich in der Finalrunde. Und bin dann in der Finalrunde rausgefallen. Und das war richtig bitter, weil ich habe gewusst, das ist meine letzte Aufnahmeprüfung. Also da habe ich mir so eine Deadline gesetzt gehabt, weil ich gewusst habe, okay, wie lange willst du es jetzt machen? Mhm. Wie lange willst du nur Aufnahmeprüfungen machen und so irgendwie so nicht wissen, wie es weitergeht? Ja? Und dann zu wissen, okay, das ist gerade das letzte Mal, dass ich es probiere. Und es dann nicht zu schaffen, war wütend. Vor allem, weil ich dann einfach nicht gewusst habe, was ich machen soll. Also das war ja immer mein Plan A, es hat auch keinen Plan B gegeben, irgendwie so, ne?
Okay.
Und dann einmal zu überlegen, okay, was mache ich jetzt? Aber ich glaube halt gerade in dieser Leere, in diesem Nichts, ist halt dann möglich, dass die Türen auftun. Das heißt ja immer, Man muss zuerst einmal was abschließen, damit was anderes kommen kann. So, ja. Ne? Du musst zuerst einmal die Hände wieder frei haben, sozusagen, damit du auch wieder was annehmen kannst. Und das war halt genau diese Phase bei mir, wo ich mir dann gedacht habe, ja, okay, ich probiere das jetzt einmal. Ja? Und dadurch bin ich dann in diese Tür noch gegangen, um es einfach mal anzuschauen, ob mir das taugt.
Wie lange kannst du sagen, was der Zeitraum war, von dem, jetzt ist die letzte Abschluss- oder Aufnahmeprüfung gewesen, wie lange hast du dir die Zeit genommen, dass du sagst, okay, jetzt bin ich auch wieder bereit, was Neues anzunehmen? Weißt du das noch?
Das ist, glaube ich, voll schnell gegangen. Muss ich mal nachschauen, ob ich in der Zeit schon ein Tagebuch geschrieben habe. Das bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Aber normalerweise ist solche Sachen aber eigentlich schon immer irgendwo festgehalten, auch für mich, weil das für mich so ein Tool ist, Sachen auch zu verarbeiten und so. Aber das ist relativ schnell gegangen. Ich bin ja, naja, man muss halt auch sagen, gut, es war halt auch Hamburg schon so eine prägende Zeit, wo ich halt Musical studiert habe dort. Und dann vor allem auch zu merken, okay, das ist es nicht. Ja, das ist es nicht. Also mir ist das richtig dreckig gegangen. Es war so, aber eine ganz wichtige Zeit für mich so. Ja. Und ich bin so froh, dass ich es gemacht habe. Und an sich würde mir der Job ja auch viel danken, weil mir hat die Stadt nicht taugt, mir hat die Schule nicht taugt. Das war eher das, dass ich mich dort einfach so unwohl und fehl am Platz gefühlt habe. Und dann erst ist ja irgendwie so diese ganze Persönlichkeitsentwicklung auch in mir losgegangen. Also da ist extrem viel passiert. Und das war im April. Ich bin im April 2019 von Hamburg zurück. Und im November habe ich den Job in Wien gehabt beim Radio. Also es ist dann relativ schnell passiert. Also in diesem halben Jahr, sage ich mal, ist extrem viel passiert. Habe ich Praktikum beim Radio gemacht und dann auf einmal, okay, Jobangebot in Wien. Bin dann innerhalb von 3 Wochen von dem Anruf, hey, es gäbe einen Job in Wien für dich, zu ich lebe mit Sack und Pack in Wien, waren es wirklich 3 Wochen. Also das ist dann relativ schnell gegangen, ja.
Ja, das habe ich bei dir aber generell das Gefühl, es muss einfach zacke gehen, oder? Ja. Du bist jetzt nicht die, was jetzt so lange wartet, bis der Zug abfährt. Du willst schon vorher wissen, wann der Zug kommt und steigst in den ersten Waggon. Also das ist
Geduld ist auch nicht mehr Stärke. Also bei mir muss ich immer alles so gut gehen,
ja. Wie war dann der Twist, jetzt warst du beim Radio, jetzt warst du beim Fernsehen, in dieser Branche drinnen, wie kam es dann dazu, dass du sagst, ja, jetzt werde ich mal Finanzberaterin? Das ist ja wirklich eine ganz andere Welt.
Das ist auch, muss ich sagen, ganz am Anfang, wie ich das gemacht habe, sehr kritisch beäugt worden, weil viel, und ich bin ja eine Sängerin und ich singe nach wie vor noch und ich habe auch damals schon ganz viele Hochzeiten gesungen und eben gerade singen, moderieren, Fernsehen und das ist alles so diese Kreativbubble. Ne? Das passt alles zusammen und wenn man so in diesem klassischen Schubladendenken ist, ist das so eine Schublade, ja, das passt schön zusammen. So, und jetzt komme ich auf einmal daher und sage, ja, ich will Finanzberaterin werden. Das ist so in die Köpfe von den Leuten einfach nicht zusammengegangen. So, wie?
Im privaten Umfeld jetzt, oder?
Ja, voll in meinem Umfeld auch. Und die Leute haben mich einfach immer als die Kreative wahrgenommen. Und ja, das ist ja doch die Sängerin, die halt dann ein bisschen moderiert. So. Und singen und moderieren geht in die Köpfe von den Leuten zusammen. Aber Finanzen geht sie nicht. So. Und bei mir war es aber eigentlich eher so, durch das, dass ich so früh selbstständig war. Man muss sagen, was der mit 19 selbstständig. Ich habe damals nur daheim gewohnt. Ja. Das war wirklich so das erste Kennenlernen vom Berufsleben in der Selbstständigkeit. Ja. Ich habe daheim gewohnt. Ich habe eigentlich keine wirklichen Ausgaben gehabt, weil Hotelmama sozusagen. Ne? Und war selbstständig. Und ich habe mir echt gedacht, boah, eigentlich hätte man so viel mehr draus machen können, wenn ich nur ein bisschen mehr Ahnung gehabt hätte, was ich mit meinem Geld mache, auf was ich schauen muss. Ich meine, mein Papa, also eigentlich habe ich Zuspruch gekriegt von daheim, also meine Eltern, weil mein Papa hat auch eine Firma und so, und der hat gesagt, ja, machst du jetzt selbstständig. Also für den war das gleich so.
Ja, man kann das oder das machen.
Genau,
oder so, ja.
Machst du jetzt selbstständig, ist überhaupt kein Thema. Nimm die mit zum Steuerberater, das ist wichtig, so, gell. Gut, das hat sie von Anfang an einen Steuerberater gehabt, aber ich habe einen gehabt, der mit mir ordentliche Finanzplanung gemacht hat. Da spreche ich auch über Kontenmodelle und was der Kuckuck was, ja. Und ich mir auch gedacht habe, boah, wenn ich so viele Sachen früher gewusst hätte, ich hätte so viel mehr rausholen können für mich einfach. Und das war so ein bisschen das Ding, wo ich mir eigentlich gedacht habe, okay, wenn ich selber erfolgreich werden will, in meiner Selbstständigkeit, mit dem, was ich mache, dann muss ich mich einmal mit meinen Finanzen selber auseinandersetzen und mich auskennen. Und dann irgendwann ist es halt gekommen, okay, es macht mir so viel Spaß und ich merke, dass da so viel Bedarf da ist, auch gerade für junge Selbstständige, gerade in der Kreativbubble, ja, dass sie die anderen eigentlich auch alle nicht auskennen. Ja. Mhm. Und dann ist das, bin ich da so eingerutscht, dass ich gesagt habe, ja passt, ich mache jetzt die Ausbildung, ich bin Versicherungsagentin geworden, dann eben jetzt Vermögensberaterin geworden. Und das habe ich nie im Schirm gehabt, aber ich bin sehr froh, dass sich das entwickelt hat.
Was war deine Anlaufstelle dann, bevor du selber diese Finanzberater-Bubble entdeckt hast? Also wer hat es dir denn dann gezeigt?
Naja, ich bin über einen Bekannten eigentlich dazugekommen, der eigentlich auch eher aus der Kreativbranche gekommen ist, aber selber eben Vermögensberater war. Und so bin ich da eigentlich reingekommen sozusagen, der mir gesagt hat, hey, wie schaut es eigentlich in deiner Selbstständigkeit aus mit Finanzplanung und so? Und ich so, eigentlich nicht so gut, ja. Mhm. Und so hat sich das dann entwickelt, dass ich selber mal für mich einfach meine Sachen gelernt habe, wie ich das aufstellen möchte und so. Und dann eben gesagt habe, passt, ich möchte mich da weiterbilden in dem Bereich. Man muss also dazu sagen, gut, es war auch Corona.
Ja,
voll. ich glaube, da haben sich sehr viele auch ein bisschen umorientiert. Das war halt schon auch das. Ich mir dachte, okay, wenn ich nun mal was Neues machen möchte, dann jetzt. Mhm. Und das war so das, wo ich wusste, okay, ich habe Zeit. Ich kann jetzt nur mehr Ausbildung machen und kann das jetzt einfach für mich nutzen.
Ja, finde ich voll spannend, weil echt eben für mich, ich tue mir irgendwie selber fast schwer, dass, weil wir denken halt leider in Schubladen, ob wir wollen oder nicht, aber dass man so kreativ sein kann und gleichzeitig sich so gern mit Zahlen und Struktur und Ordnung befasst, das ist interessant.
Ja, okay, man muss schon sagen, Ordnung und Struktur ist jetzt auch nicht so meins. Aber ich habe eine tolle Assistentin, die mich unterstützt bei diesen Dingen, ja. So Sachen ablegen, Kundengarteien und so, ja. Okay. Also es ist gar nicht so trocken, wie man sich das vorstellt. Und es ist, auch wenn ich Finanzberaterin bin, ist es nicht so das, man muss jetzt den ganzen Tag Zahlen jonglieren, ja. Es ist extrem viel mit Hausverstand einfach, ja. Mhm. Und das ist das, was mir so Spaß macht dran, so ein Thema, wo sie die Leute einfach denken, das ist super komplex und da muss ich Mathematik studiert haben, dass ich da die Zahlen hin und her schupfen kann. Nein, ist es gar nicht. Das macht mir Spaß, das dann einfach voll easy runterzubrechen, dass es der Otto-Normalverbraucher halt auch checkt. Und das geht's halt, ja.
Ja, kann ich auch wirklich nur so bestätigen. Also in einer Beratung, du hast mir den Namen auseinandergenommen, aber war wichtig.
Was hast du auseinandergenommen?
Naja, dass du einfach mir mal erklärt hast, also erstens auch, dass ich mich mit meinen Finanzen mal auseinandergesetzt habe, weil ich habe immer so gelebt, ich sag mal, von der Hand zum Mund oder so. Und dass du dann gesagt hast, du, man kann schon auch sparen, man kann sparen, dass man am Ende sogar mehr rauskriegt, bla. Und also einfach von dem her auseinandergenommen, so welche Möglichkeiten gibt's, da kann man das machen, da kann man das machen, da kann man das machen. Jetzt hast du selber diesen Weg durchgemacht, dir hat jemand die Finanzen gezeigt. Zu dir kommen ja auch sehr viele selbstständige Menschen. Was machen denn die meisten, gerade am Anfang vielleicht auch falsch? Welche Fehler gibt es denn da, Stolperfallen?
Viel. Es gibt so viel. Pass auf, lass uns anfangen. Das erste ist mal die SVS. Das Wort, vor dem alle Angst haben. Ja. Es ist nämlich meistens nicht die Steuer, sondern die SVS. Viele glauben immer, oh Gott, das sind die Steuern. Nee. Das Problem ist, die SVS, die es einfach viele unterschätzen, ja, dass sie sich einfach zu wenig auf die Seiten legen. Ja. Weil die SVS ist einfach so weit hinten mit der Nachberechnung, dass man ja immer sagt, das vierte Jahr wird dann das Unlustige sozusagen, wenn du dann quasi die Nachbemessungen kriegst, nachzahlen musst, die neuen Vorschreibungen kriegst und wenn du da nicht vorher einfach ordentlich geplant hast, dann hat es den nachher richtig auf. Also sowas einmal. Das heißt, da geht es extrem viel um Planung. Ja? Mhm. Und nicht nur, dass ich mir genügend für Steuern und SVS auf die Seiten lege, sondern wirklich, okay, wie fange ich mal ein ordentliches Kontenmodell an? Also jede Privatperson sollte grundsätzlich ein Kontenmodell haben, damit ich das ein bisschen besser aufsplitten kann sozusagen. Was ist jetzt wirklich das Konto, wo ich quasi meine täglichen Einnahmen und Ausgaben habe? Was ist mein Sparkonto für Notgroschen? Was ist mein Sparkonto für Zielsparen etc.? Solche Dinge, ja. Aber bei den Selbstständigen kommt halt dann eben noch das Thema Steuern und SVS dazu, was halt viele ein bisschen unterschätzen, weil das ganz neu ist für sie, wenn sie auf einmal das Brutto am Konto haben sozusagen. Ja? Das ist man nicht gewohnt, vor allem wenn man vorher vielleicht angestellt war und sie dann selbstständig macht. Ja? Solche Dinge, das heißt, da geht es einfach extrem viel um Planung Und viele unterschätzen das halt auch. Oder machen halt ganz gerne die Augen ein bisschen zu, weil sie denken, na, da kenne ich mich eh nicht aus, da will ich aber gar nicht hinschauen. So. Und das ist halt gefährlich. Ja. Also du musst halt echt einmal ehrlich hinschauen und das ist halt gescheit gleich am Anfang. Und sie da Unterstützung zu holen. Auf jeden Fall natürlich einen Steuerberater, eh ganz klar. Ich ersetze keinen Steuerberater, ja, also ich mache jetzt nicht den Steuerausgleich für meine Kunden. Aber auch jemanden, der mit dir komplette Finanzplanung macht, einfach damit du weißt, okay, wenn so viel auf mein Konto kommt, kann ich mir so viel rausnehmen, das ist privat, das ist betrieblich, so viel muss ich Steuer, Sozialversicherung etc. So ein bisschen eine Planung zu haben. Ja.
Aber ist das denn überhaupt wirklich so einfach? Weil jetzt habe ich mit der Bianca auch schon mal drüber geredet. Wir haben ja, die zweite Folge war ja so unsere Steuerfolge. Und ich habe dann mal so drüber nachgedacht, so man hat dann dieses verflixte dritte oder vierte Jahr mit dieser Nachzahlung. Und ich denke mir so, klar, wenn man von Anfang an genug einnimmt, dass man davon schon leben kann, dann ist es ja leicht wegzulegen. Aber ich glaube, korrigier mich, wenn du das anders denkst, aber ich denke mir so, wenn ich am Anfang noch viel zu wenig einnehme, dass ich sage, okay, ich lege da jetzt schon was für die SVS weg, weil das geht ja immer nicht aus. Ich verdiene, was, nicht 1500 Euro, ich brauche das alles. Wann fange ich denn dann an wegzulegen? Also, weißt du, das ist ja, oder? Ist ja doch leichter gesagt als getan.
Wenn du jetzt am Anfang noch nicht so viel verdienst, weil normalerweise sage ich, vielleicht die jetzt schon länger selbstständig sind, also ich bin ja hardcore, ich lege die Hälfte auf die Seiten. Also Hälfte ist...
Ja, ich mache das auch.
SVS, ja. Super brav. Aber natürlich, wenn ich jetzt ganz am Anfang stehe und vielleicht 500 Euro im Monat durch meine Selbstständigkeit verdiene, ja, 250 Euro auf Seiten legen, von was soll ich leben? Das wird es ja nicht gehen, so wie du sagst. Ja. Aber auch am Anfang, wenn ich in dem Bereich verdiene, dann zahle ich ja teilweise noch gar keine Steuer, ja, weil ich unter dem 0%-Grenze bin sozusagen. Mhm. Ja. Und Sozialversicherung ist auch jetzt nicht die Welt, beziehungsweise kann ich mir sogar noch ausnehmen lassen bei der Sozialversicherung. Ja. Das heißt, das ist jetzt noch nicht so tragisch, wenn ich wirklich noch nicht so viel verdiene. Aber wenn ich halt schon dementsprechend verdiene, muss ich da was auf die Seiten legen. Was auch viele unterschätzen, ist es, wenn ich Thema habe, dass ich angestellt bin, unselbstständig.
Ja, das habe ich auch schon so gehört. Ja, quasi das zahlt sich wortwörtlich wirklich nicht aus.
Ja.
Was sind da deine Erfahrungen?
Das ist halt echt, wenn du halt selbstständig bist, dann kannst du halt also bis zu 13.000 gewinnen, 13.000 irgendwas, ne? Zahlst du 0% Steuern. So. Wenn ich aber angestellt bin und selbstständig dazu, dann habe ich ja quasi diese Grenze schon ausgeschöpft durch mein Angestelltenverhältnis. Das heißt, auf jeden Cent Gewinn fällt dann automatisch schon Steuer an in meiner Selbstständigkeit. Das ist das, was viele unterschätzen und es ist halt super, super deppert. Du bist ÖGK, du bist SVS, es ist alles irgendwie so. Also ich hatte das auch mal eine kurze Zeit lang. Diese Doppelschiene war nicht so lustig. Also ich bin jetzt froh, jetzt wieder komplett selbstständig zu sein, weil jetzt habe ich irgendwie wieder mehr Eigenverantwortung. Es ist so, okay, passt, jetzt ist wieder alles selbstständig. Ich habe jetzt wieder mehr Plan. Für mich war das zum Beispiel ganz ungut, angestellt und selbstständig sein. Auch arbeitsmäßig war es total ungut. Also es ist komisch, wenn man eigentlich Selbstständigkeit gewohnt ist, dann angestellt zu sein, ist ganz was anderes, ja.
Hast du da finanziell gesehen eine Empfehlung, weil es gibt ja sehr viele, die sagen, naja, ich will den sicheren Posten noch nicht ganz verlassen, ich will mir das nebenbei aufbauen, was kann man denn irgendwie was rausholen noch, dass dann steuerlich nicht so schwierig ist?
Ich bin jetzt kein Steuerberater, aber es ist natürlich schon so, was viele haben, deswegen holt sich ein Steuerberater, das ist ganz wichtig, Steuerberater ist ganz wichtig bei sowas. Das heißt, wenn du ganz am Anfang von der Selbstständigkeit stehst, vielleicht auch noch extrem viel Ausgaben hast für deine Selbstständigkeit, weil du das ja gerade erst aufziehen willst und so, dann könnte es ja sogar sein, dass deine Selbstständigkeit vielleicht sogar einen Verlust macht. Mhm. Das heißt, du hast eigentlich mehr Aufwendungen, als du eingenommen hast, bist aber nebenbei nur angestellt, bedeutet, du kannst sogar was zurückholen von der Steuer, die du über dein Angestelltenverhältnis schon bezahlt hast. Das heißt, da gibt es dann Steuergutschriften auch vom Finanzamt in solchen Situationen. Mhm. Das sollte natürlich jetzt nicht immer der Fall sein, dass man Verluste macht, weil dann fragt das Finanzamt auch einmal, hast du schon vor, dass das Business irgendwann einmal was wird oder nicht? Ja? Aber grundsätzlich, sowas ist auch möglich, sage ich jetzt einmal, wenn es am Anfang so sein sollte, dass du einfach wirklich voll viel Ausgaben hast zum Beispiel.
Zwei Themen, die bei dir, also die sehe ich, dass die am Account recht oft vorkommen. Also folgt da Melanie ja gerne auf Social Media. Wir verlinken ihre Social Media Profile noch in den Shownotes. Und da fällt mir, also zwei Themen, die sind eigentlich bei dir immer sehr präsent. Und ich glaube, das liegt darum, weil es die größten Hürden für die Mädchen sind und vielleicht auch die größten Ängste, bin ich, so würde ich jetzt denken. Das ist einmal, wie spare ich eigentlich noch? Hole ich mir einen Bausparer oder was, wie macht man als Selbstständiger oder ja, wie kann ich eigentlich noch sparen und ob unsere Pension eigentlich noch gesichert ist? Das hast du die, oder?
Ja, das sind schon einfach wichtige Themen und auch Themen, die bei mir in der Beratung immer aufkommen, ja. Weil es meine Aufgabe ist, sozusagen mal herauszufinden, welche Ziele hat die Person. Das heißt, wissen gar nicht, wie so eine Beratung eigentlich abläuft. Ne? Wir reden da extrem viel auch über Ziele, weil ich muss ja wissen, was hat mein Kunde eigentlich vor.
Das war ja überhaupt so geil. Da muss ich kurz einhaken. Ja. Da habe ich die Melanie gefragt, was sind deine Ziele? Willst du mal ein Haus haben? Ich so, nein. Kinder? Nein. Deines Auto? Nein. Na gut, dann sparen wir einfach just for fun.
Naja, aber es ist halt gut zu wissen, weißt du, wenn ich einen Kunden habe, der sagt, ja, ich möchte mal ein Haus haben, 500.000 oder so, da muss man mal drüber nachdenken, wie spare ich denn einmal Eigenmittel an, damit ich überhaupt einmal einen Kredit kriege für so ein Häusl zum Beispiel. Ja? Deswegen frage ich solche Sachen und es ist halt auch ein Unterschied, ob ich das Häusl in 5 Jahren haben will oder ob ich das Häusl in 20 Jahren haben will. Mhm. So, weißt, deswegen frage ich genau diese Dinge. Mhm. Es gibt auch Leute, die jetzt vielleicht noch nicht so viel oder so hohe Ziele haben, sage ich jetzt mal privat, dass sie sagen, ich brauche jetzt kein Haus, aber vielleicht berufliche Ambitionen haben oder was, der Kuckuck was. Ja? Mhm. Also es ist ganz unterschiedlich und irgendwelche Ziele hat grundsätzlich ja jeder. Und auch wenn es nur ist, okay, ich will, dass mein Geld nicht weniger wert wird am Konto oder so, ja, dann ist ja auch schon mal grundsätzlich ein Ziel, auch wenn du vielleicht jetzt noch nicht weißt, was damit tust. Aber ich weiß, dass du ganz gerne auch nette Urlaube machst und
ja,
so.
Also. Ja, genau. Urlaube und Zalando, das ist so mein
Ja, Ziel. Genau. Also das wären eh Ziele sozusagen, ja, eher so kurz-mittelfristige Ziele. Ja?
Genau. Und das Spart, das funktioniert ja immer besonders gut, wenn man das am Ende des Monats sowas weglegt, oder?
Genau, weil dann bleibt richtig viel über, gell?
Also da können wir vielleicht einen kleinen wichtigen Tipp schon einmal spoilern. Also wenn man sparen möchte, wann?
Ich spare am Anfang des Monats und nicht am Ende, sage ich immer. Mhm. Ja. Das ist super wichtig, dieses Gespräch haben wir nämlich auch schon mal geführt. Ja. Und ich weiß noch auch, wie wir einen Servicetermin gehabt haben und du mich angeschaut hast mit großer Guck, wie ich dir gesagt habe, du verdienst jetzt definitiv mehr als voriges Jahr, du solltest auch mehr auf die Seiten legen und mehr sparen, einfach damit das Verhältnis wieder passt und du so... Ja, aber wie? Du hast so, wie? Das ist die Lifestyle-Inflation nämlich. Ja. Man gewöhnt sich dann so schnell dran. Gerade auch wenn man selbstständig ist, ja, dann, das hat ja auch Angestellte eigentlich nicht. Denn sein Gehalt ist immer gedeckelt. Mhm. Ja, vielleicht kriege ich ja mehr Gehaltserhöhung. Aber ansonsten habe ich jedes Monat dasselbe. So, bei uns Selbstständigen, wir wollen ja eigentlich immer mehr verdienen. Das wäre ja der Plan, ne? Wenn wir unser Business aufbauen. Wir haben ja eigentlich Ambitionen. So, und dann verdient man mehr. Und dann gewöhnt man sich dran, okay, es ist mehr Geld da, ich kann mehr Geld ausgeben und so. Und dann vergisst man aber eigentlich, dass man die Sparrate halt auch anpassen sollte. Mhm. Das ist so wichtig und da ist einfach wirklich diese Planung wichtig, dass man sich einmal damit auseinandersetzt und weiß, okay, das ist meine Sparrate, das geht wirklich fix jedes Monat weg für eben langfristige oder mittelfristige Ziele auch. Und den Rest kann ich verblosen. Ja?
Jawohl, das ist das, was man möchte.
Ja, ist es so. Ist ja so. Und dann kann ich das auch guten Gewissens ausgeben, was wie gut das ist, wenn ich dann bei Zalando draufdrücken kann und was passt. Das ist einkalkuliert.
Ja, voll. Also ich muss auch sagen, dass ich jetzt spare seit einem Jahr, das spiele ich gar nicht.
Ja, schon.
Ich krieg's nicht mit.
Sollte man die Sparrate erhöhen.
Ja, da bin ich hab's eh schon, es ist auf meiner To-Do-Liste. Ich will gerade nur noch 5.000 dazu sparen, dann bin ich so weit. Da fühle ich mich sicher genug.
Nein, aber das ist wirklich wichtig, dass man da immer wieder Updates macht, halt, dass man da dran bleibt. Weil gerade im Hinblick auf Pension, ne? Das ist halt ein Thema, da gibt's auch so einen Richtwert, so 10% vom Netto ist mal ganz gut, wenn man auf die Seiten legt für die Pension. So, wenn ich mir das durchkalkuliere, wenn ich 2.000 netto habe, dann spare ich quasi 200 Euro. Wenn ich mein Business aber so skaliere, dass ich irgendwann 5.000 netto habe, dann werden die 200 Euro nicht mehr reichen. Ja, das heißt, das muss man halt trotzdem anpassen.
Warum werden die nicht mehr reichen?
Weil deine Pensionslücke halt größer wird. Bedeutet, Pensionslücke ist das, was uns fehlen wird in der Pension. Das heißt, ja, wir kriegen eine staatliche Pension. Wir wissen aber noch nicht genau, wie hoch, ja, aber das kann man sich hochrechnen. Da gibt es mittlerweile gute Rechner oder man schaut ins Pensionskonto rein. Ja. Aber es gibt auch schon so Pensionslückenrechner, das mache ich zum Beispiel in der Beratung, dass man sich wirklich die Lücke ausrechnet, wo man dann wirklich weiß, okay, wenn ich jetzt im Laufe meines Lebens so und so viel verdiene, dann wäre das zum Beispiel mein Netto-Letzteinkommen. Ja. Bei uns Selbstständigen ist es ein bisschen schwieriger, das hochzukalkulieren, aber bei den Angestellten geht es zum Beispiel ein bisschen leichter. Ja. Mhm. Und dann weiß ich, okay, mein Netto-Letzteinkommen ist Summe XY. Und dann wird mir auf die Pension so und so viel fehlen, weil zum Beispiel, sagen wir jetzt Fantasiezahlen, ich habe 4.000 Euro Netto-Letzteinkommen und meine staatliche Pension sind vielleicht 3.000 Euro, dann wäre quasi ein Tausender die Pensionslücke. Bedeutet das, was man fehlt, auf das, was ich zuletzt verdient habe.
Ah, so, okay, so rechnest du das. Weil man dann hat ja einen gewissen Lebensstandard schon seit Jahren quasi auf das aufgebaut.
Ja.
Und deswegen sollte man das dann immer...
Genau.
Prozentual.
Viele sagen dann, ja, aber dann habe ich ja eh schon ein abbezahltes Eigenheim, wenn die ein Haus haben wollen oder so. Und dann habe ich ja nicht mehr so hohe Ausgaben. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich hast du dann schon ein abbezahltes Eigenheim. Du sparst ja quasi schon die Kosten für Miete oder so, ja. Ganz klar. Aber 3.000 Euro jetzt sind halt ganz was anderes als 3.000 Euro in 30 Jahren. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Es ist halt einfach, dass quasi das Leben einfach viel teurer wird. Ja. Mhm. Das merkt man eh beim Einkaufen. Das ist ja brutal.
Das ist brutal.
Wenn man einkaufen geht und sie denkt, ich habe 5 Trimmer und 42 Euro. Und ich so, ich wollte eigentlich nicht den Einkauf für den Hintern auch noch mitzahlen.
Ja, es ist echt wild momentan, ne, die Lebensmittel. Ja. Man sollte wieder auf Ackerbau setzen oder so.
Ja, genau. Selbstversorger.
Da in Wien gibt es ja so ein paar so Urban Gardening.
Ja?
Ja, weil da hätte ich immer Schiss, dass jemand mir irgendwas in meine Karotten eine spritzt oder so. Weiß ich nicht. Ist so im Donaukanal oder so?
Ja, weiß ich nicht. Ja, stimmt.
Das ist ja für jeden zugänglich eigentlich.
Was du denkst?
Ja, ja. Aber wir haben schon alles überfunden.
Ja, ey, du hast dir recht. Ja, stimmt.
Jetzt kann man sparen, indem man in Fonds investiert, habe ich bei dir gelernt, mache ich jetzt selber. Bausparen, los mal bitte kein Geld, weil da gibt's keine Zinsen mehr.
Wir müssen dazu sagen, das ist keine Anlageberatung, man muss immer so einen Disclaimer machen. Ne? Mhm, die Anlageberatung kriegst du dann bei mir persönlich. Ja. Aber das muss man immer sagen, wenn du Fonds und so erwähnst,
okay.
Weil sonst glauben die leider zu alle. Das ist auch nämlich super gefährlich, diese ganzen Influencer da draußen nämlich, das wirst du eh selber auch sehen. Die immer sagen, ja, stell dir vor, ich investiere jetzt in Fonds und das ist so toll und cool und wenn du das auch machen möchtest, es geht schon so easy, bla bla bla, über das und das. Das ist super, super gefährlich, weil die Leute glauben, cool, ich mache das jetzt auch, klick, 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 das ist wie ein Konto, das ich mir gar einmal eröffnet. Ja? Aber dass es trotzdem mit Risiken verbunden ist, wenn ich mein Geld investiere und mich da auskennen sollte und mich informieren sollte und beraten lassen sollte und dass nicht jeder dasselbe machen kann, sondern dass man da wirklich individuell schauen muss, was für jeden passt, das ist nämlich nochmal ganz was anderes. Ja.
Okay, und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, man investiert in Immobilien, das ist auch so ein sicherer Hafen, wird zumindest in der Gesellschaft immer so gut.
Ja, beziehungsweise es ist auch so ein Ding, was man halt immer hat, na, weil Mama und Papa haben auch ein Häusl gebaut und ja, irgendwann möchte ich schon einmal ein Haus bauen. Und deswegen, also viele Kunden haben das natürlich als Ziel, ne, dass sie mal drauf sparen wollen, aber viele vergessen das, dass man halt dafür Eigenmittel braucht. Und das ist gar nicht so wenig. Also die Banken fordern immer nur um die 20% Eigenmittel. Ja. Je mehr, desto besser. Da wird schon ein bisschen unlustig, wenn ich das eben nicht geplant habe. Deswegen sind das so mal so die Anfangsfragen, die ich ja immer frage, hey, was hast denn du vor in deinem Leben? Weil wenn der mir ein Häusl bauen möchte, dann war es gut, wenn ich es weiß. Weil dann kann ich ihm sagen, hey, jetzt müssen wir so und so aufpassen, wir müssen auf das und das sparen. Und gerade für Selbstständige ist es gar nicht so easy halt, ja. Also die müssen halt auch echt viel vorlegen immer, wenn sie einen Kredit haben wollen, ja. Und da geht es halt wirklich ums Haushaltseinkommen, ja. Gerade auch gar nicht so lustig, wenn die Frau halt gerade zum Beispiel in Karenz ist und zum Beispiel nur sein Einkommen hergenommen werden kann, weil sie vielleicht gerade gar nichts verdient. Und dann glauben die Leute, ja, ich möchte mir zu Hause kaufen, so. Das funktioniert nicht einfach so. Also da muss man echt richtig gut hinplanen einfach. Und am besten früher einfach, ja.
Ja, aber ich frage mich auch, wer kann sich denn in der heutigen Zeit überhaupt noch ein Haus leisten? Das hat ja früher, hat ja jeder irgendwie, das war so Standard, oder dass dann die Eltern einfach ein Haus aufgezogen haben oder eins gekauft haben. Hey, denke ich mir schon so, wie viele Generationen müssen das noch weiter abbezahlen, bis das dann fertig ist? Ja. Also wie geht sich das noch aus bei den Leuten?
Ja, ist eh gar nicht mehr so einfach, ja. Mhm. Weil für einfach die Eigenmittel fehlen, ja. Aber wie gesagt, wenn man früh anfängt zum Sparen, habe ich halt auch mehr davon. Das ist halt das. Ich kann halt nicht heute drauf kommen, dass ich morgen ein Haus bauen will. Ja. Das wird sich nicht ergehen.
Was ist denn so vom Alter her, dass du sagst, Leidl, wenn ihr XY Jahr alt seid, solltet ihr euch wirklich schon Gedanken ums Sparen und um die Benzen machen, weil ich persönlich, ich habe erst mit 30 angefangen, weil ich habe mir vorher gedacht, ich habe einfach das Geld nicht übrig.
Das ist genau das. Viele Leute glauben ja immer, ich habe ja kein Geld, ich kann ja nichts sparen. Mhm. Das ist halt das, was viele Leute glauben. Und dann glauben, ja, ich fange an zum Sparen, wenn ich dann einmal ein Geld habe. Ja, das wird eh nie passieren so, ja. Mhm. Weil dann gibt man Geld für das und das aus und dann hat man wieder nichts zum Sparen übrig sozusagen, ja. Deswegen muss man so schnell wie möglich mit kleinen Beträgen anfangen, weil da kommt jetzt schon die Mathematik ins Spiel, nämlich der Zinseszinseffekt, ja. Das haben wir alle irgendwann schon mal um und um rechnen müssen. Mhm. Bedeutet, wenn ich viel Zeit habe, dann kann mein Geld halt für mich arbeiten, ganz egal, welches Sparvehikel ich sozusagen habe, ja. Weil einfach die Zinsen wieder mitverdient werden. Das heißt, da brauche ich diesen Faktor Zeit einfach. Mhm. Das heißt, eigentlich jeder, der zum Arbeiten anfängt und sein Geld verdient, sollte anfangen, einen ordentlichen Plan zu machen und da schon was zum Sparen.
Ja, weil das so wie bei dir in der Beratung gesehen, du hast mir das ja einmal ausgerechnet, wenn ich jetzt so viel einzahlen und auf die und die Jahre, was man da dann im Endeffekt mehr auskriegt, ist ja der Wahnsinn. Also, oh Gott, bin ich froh, dass du mir auf Instagram empfunden hast.
Ja, es ist wirklich so arg, weil man glaubt so, ja, ich fange halt dann in 2 Jahren an, weil jetzt bin ich nur in der Ausbildung und verdiene noch nicht so viel, ich mache das erst in 2 Jahren. Was 2 Jahre schon für einen Unterschied machen können, weil es geht nicht um das, was ich einsetze, sondern um das, was ich im Endeffekt rauskriege durch den Zinseszinseffekt einfach, ja, weil das Ganze einfach nicht linear steigt, sondern ja exponentiell ansteigt dann. Und deswegen habe ich gesagt, die Mathematik, ja. Aber das muss man halt einmal irgendwie so verstanden haben. Deswegen ist es gescheiter. Und wenn du nur 50 Euro im Monat sparen kannst, dann leg die 50 Euro auf Zeiten. Und wenn du halt später mehr verdienst, dann machst du mehr. Aber dein Geld kann halt einfach schon für dich arbeiten. Also je früher, desto besser.
Ja, und ich fand ja auch ziemlich geil, dass du ja auch so dir die Fixkosten anschaust, aber was Versicherungen angeht, was denn ja, Stromanbieter und so weiter angeht. Das heißt, da werden auch Preise verglichen. Und wenn man dann durch dieses Wechseln sich 50 Euro da spart, dann kann man genau die da zum Sparen hernehmen. Das heißt, man spielt unterm Strich oft nicht einmal, dass man gerade am Anfang auch, dass man angefangen zum Sparen. Und das voll finde ich halt auch mega.
Das ist halt auch mein Ansatz. Das ist halt diese Allfinanzberatung, ja. Deswegen war es mir wichtig, all diese Bereiche abdecken zu können. Eben Versicherungen, eben einen Kollegen, der eben Kreditvermittlung macht für mich und so. Diese Investments, weil das ja alles zusammenspült, ja. Mhm. Deswegen, das ist immer so das Erste, was ich mache mit einem Kunden, mal komplette Bestandsaufnahme. Was hast du, was brauchst du, wo willst du hin? Und dann schaut man sich das an, weil wenn ich jetzt sage, ja, ich mache nur die Investments mit meinen Kunden, weil es ist viel cooler als die langweiligen Versicherungen oder so, ne? Was habe ich denn davon, wenn der Kunde dann sagt, ja, aber ich kann nicht so viel sparen, weil ich habe so hohe Fixkosten. Meine Stromrechnung, meine Versicherungen. Deswegen spielt das jetzt zusammen, weil wenn der Kunde sich da was sparen kann, dann kann er, also quasi sich was einsparen kann, dann kann er mehr für seine Pension oder seine mittelfristigen Ziele sparen, ja? Deswegen greift das alles ineinander.
Wir fassen zusammen, welche Vorteile hat es jetzt mit einer oder zu einer Finanzberaterin zu gehen?
Viele haben, glaube ich, also ein bisschen Angst davor. Ich frage jetzt eigentlich mit den Nachteilen. Nein, aber ich hau gleich mal das raus. Nein, aber viele haben nämlich, glaube ich, Angst davor, dass sie erstens einmal so quasi ein bisschen so einen Seelenstrip das machen müssen. Mhm. So dieses, über Geld redet man ja nicht. das ungewohnt, einer fremden Person das anzuvertrauen, ja, und haben Angst davor, dass es vielleicht etwas kostet. Ja. Also es gibt grundsätzlich immer zwei unterschiedliche Modelle, auf die Berater ja arbeiten können. Zum Beispiel entweder machst du Honorarberatung, ja, der verlangt dann quasi für eine Stunde was, oder ja, du machst Provisionsberatung, und ich habe mich für Zweiteres entschieden, weil das bedeutet, dass es halt einfach mal für jeden zugänglich ist. Das heißt, ja, ich kriege Geld, wenn ich was vermittelt. Ja, ich kriege Geld, wenn der Kunde was über mich abschließt. Eh ganz klar, weil ich kann auch nicht von Luft und Liebe leben. Aber es macht es möglich, dass es für jeden zugänglich ist, weil es kann sich nicht jeder vielleicht ein hohes Stundenhonorar einfach leisten. Und das ist halt schon mal eine Hürde für viele, die sich denken, ich habe ja eigentlich kein Geld, ich kann mir gar nicht diese Beratung leisten zum Beispiel. Mhm. Das heißt, das war mir wichtig, zum Beispiel diese Barriere schon mal wegzubringen. Und dann ist es halt einfach so, dass du jemanden hast, der dich an der Hand nimmt, weißt? Das ist das, wovor viele eben noch Angst haben, aber das ist auch das, wodurch sie am meisten profitieren können, ja? Dass sie jemanden haben, mit dem sie auch über ihre Ängste, über ihre finanziellen Sorgen einfach auch reden können und das auch aussprechen können, was viele einfach im Kopf haben, ja? Weil viele, gerade auch Selbstständige ganz am Anfang, haben halt auch schlaflose Nächte und wissen nicht, wie sie über die Runden kommen und so. Und vielleicht traut man sich das auch nicht, seinen besten Freund zu erzählen, ja? Weil da muss man eigentlich sagen, ja, ich bin jetzt gerade im Businessaufbau und will man sich vielleicht auch nicht die Blöße geben, zu sagen, eigentlich rennt es vielleicht noch nicht so gut und ich weiß noch nicht, wie ich das Ganze handeln sollte. Ja? Und da jemanden zu haben, der auch nicht wertet bei diesen Dingen halt einfach, gell?
Ist es so? Ist es so?
Ja.
Das ist eine ehrliche Frage, weil ich mir gerade vorher gedacht, du sagst so, ja, das ist so Seelenstriptease, und haben wir gedacht, ist es bei der Melanie auch so, wie wenn ich zum DM reingehe und dann stehe ich bei der Kasse und dann habe ich einmal ein Packung Kondome, einmal Gleitgel und einmal Slip Endung. Was denkt sich diese Kassiererin über mich? Ist es bei dir auch so, wenn du diese Zahlen siehst und denkst, boah, Mädel, das ist aber schon knapp am Brot, schon ein bisschen
Melanie. Mir ist es wurscht. Zahlen. Mir ist es wirklich wurscht, was ein Kunde verdient. Mir ist es nur wichtig, dass er über die Runden kommt. Ja? Ja. Es ist halt, wenn ein Kunde zu mir kommt und sagt, er ist selbstständig, er verdient damit sein ganzes Geld und er muss damit leben und sagt mir, er verdient 2000 Euro. Und ich so, brutto oder netto? Brutto. So, okay. Wird sportlich. Schauen wir, wie wir das hinkriegen, ja. Also, das ist mir wichtig, dass, es ist mir scheißegal, auf Deutsch gesagt, ja, wie viel das meine Kunden verdienen. Mir ist nur wichtig, dass sie alles ausgeht, ja. Mhm. Und ja, ich bin zum Beispiel kein Fan davon, überfrüht in die Selbstständigkeit sie zu stürzen, wo ich sage, dann muss ich halt vorher nur diese Doppelschiene fahren mit angestellt und selbstständig. Aber bitte stürzt euch nicht zu überstürzt da rein und glaubt, ah, es kommt jetzt ein großer Geldregen sofort, nur weil ich mich jetzt selbstständig gemacht habe und jetzt rennen sie mal die Tür ein und ich habe Kunden über Kunden und werde Moneten scheffeln. Das ist halt nicht der Fall. Da ist es gescheiter, als langsam gemütlich aufzustellen. Aber ja, grundsätzlich ist es mir wurscht, welche Zahlen das dort stehen. Also ganz egal. Ganz egal. Ich finde es sogar spannend. Ich kann halt mittlerweile die Leute so gut einschätzen, dass wenn sie mir sagen, was sie verdienen und was sie ausgeben, dass ich teilweise die Sparraten einschätzen kann, ja. Was sie sparen oder was sie nicht sparen. Es ist richtig lustig, weil dann sagen sie mir, ja, und ich lege mir im Monat ein bisschen was auf die Seiten und ich frage dann sie, ja, wie viel, und habe eigentlich schon die Finger auf der Tastatur, weil ich eigentlich schon weiß, was kommt. Also das ist immer ganz lustig, so, weil man halt einfach eine extrem gute Menschenkenntnis kriegt. Aber ansonsten, wie gesagt, das haben mir die Zahlen eigentlich wurscht.
Also das war eine sehr informative Session. Ich hoffe, die Leute sind jetzt nicht überfordert, weil ich komme mittlerweile ja mit, weil du mich ja auch schon seit 2 Jahren bereust.
Wahrscheinlich, ja.
So ein scheiß Kombiniert.
Nein, es ist immer super nett mit dir. Wirklich.
Ja, was anderes kannst du jetzt eh nicht sagen. Hören andere Menschen zu. Das sind meine Freunde, da kriegst du einen Shitstorm.
Ja, genau. Das wär's jetzt. Nein, aber ich finde, so eine Beratung kann ja auch nett sein.
Total.
Gell? Also es muss ja. Es muss ja nicht, das ist halt auch mein Anliegen eigentlich, dass es jetzt nicht so eine steife Finanzberatung ist, wie man sich vielleicht vorstellt, sondern dass man da nett plaudert, dass man sich kennenlernt und einfach so gemeinsam Lebensziele dann auch erreicht. Das ist halt das Coole eigentlich, weißt du, wenn ich Kunden habe, die ich auch schon länger betreue, so wie die, bei dir habe ich auch gesehen, einfach wie der Selbstständigkeit wächst, weißt du, wie cool das ist, wenn man dann erinnert sitzt und merkt, okay, die nächsten Meilensteine und so, oder auch bei anderen Kunden, wo es halt dann eben private Ziele sind, wie, okay, heiraten, Kinder kriegen, Haus bauen, das ist ja alles mit finanziellen Themen verbunden und die du dann so durchbegleiten kannst, also von dem her, das ist halt das, was mir Spaß macht, wenn man dann einfach die Kunden auch schon länger kennt und da eine enge Kundenbeziehung hat.
Ja, nein, also das kann ich auch wirklich so nur abbestätigen, dass es immer richtig schön ist, wenn ich bei dir im Büro bin und auch, ich weiß nicht, ob ich ehrlich gesagt zu wem anders gegangen wäre, weil einfach, ja, da ist einfach so eine Nahbarkeit, so eine, einfach mal quatscht halt drüber eben, du sagst, das ist kein Druck, keine Geschichte und eigentlich ist man da so ganz gespannt, sitzt man da und denkt, okay, das ist möglich, das geht auch, das ist ja cool und das ist einfach ein anderes Setting irgendwie, wie man sich da vorher vorstellt und da brauchen wir echt keine Angst haben. Also danke dafür, dass du jetzt heute da warst und da so viele Infos schon gegeben hast. Bevor ich jetzt noch sag, wo und wie man die findet, würde ich gern, das habe ich mir gerade jetzt überlegt, dass mich jetzt irgendwie in Zukunft jede Gästin fragen, was bedeutet Erfolg für dich?
Boah, das ist eine super arge Frage, weil die so groß ist. Das ist so eine große Frage, aber Erfolg bedeutet für mich wachsen. Also wachsen auf allen Ebenen, vor allem persönlich. Erfolg ist so ein Wachstum, das in dir auch passieren muss, dass überhaupt Erfolg kommen kann. Und das ist so eine schöne Reise eigentlich dorthin und das ist, was Erfolg für mich ist.
Richtig schön gesagt. Ja, und somit sind wir auch am Ende unserer Folge angelangt. Ihr findet alle Infos über die Melanie in unseren Shownotes. Also wir verlinken das Social Media Profil. Hast du eigentlich eine Website?
Ja, eigentlich aber. Schaut sich lieber Social Media an.
Es sind echt geile Social Media Inhalte. Also unbedingt reinschauen. Und ihr könnt sie auch gerne direkt über Social Media kontaktieren, wenn ihr Bock habt, einen Termin bei ihr zu machen. Wie gesagt, die sind kostenlos. Lasst euch einfach mal beraten. Sie macht das auch österreichweit. Das geht super online. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder in 2 Wochen. Vielen Dank nochmal, Melanie.
Danke dir.
Und ja, wir hören uns, ich muss mir das umgewöhnen, wir hören uns so in 2 Wochen, wenn es heißt, es wird wieder gebuschelt. Bussi und Baba.